Hello and welcome to Platforms for Future. This podcast is about building and scaling B2B platform ventures to help you to accelerate and de-risk your journey with practical tips and insights. In our conversations, we talk to founders, executives, and experts, uncovering what they experienced and learned building their ventures. But we also cover new trends like ecosystem strategies, IoT and data platforms, Web3 and sustainability. This podcast is complementary to our Platform Innovation Kit toolset and the Platform Academy, where you can find more tools and learning opportunities for you and your team. For more information, please visit platforminnovationkit.com. And now, enjoy today's conversation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platforms for Future Podcast. Heute ganz allein, ich ohne meine nette Partnerin, der Natalie, weil wir heute zum ersten Mal den Podcast auch auf Deutsch aufnehmen und nicht Englisch. Deshalb müssen wir leider unsere internationalen Zuhörer etwas vertrösten. Wir werden natürlich das Transkript versuchen, auch auf Englisch hinzubekommen. Aber Schwerpunkt heute ist erstmal, die Schwerpunktsprache ist aber erstmal Deutsch. Wir haben nämlich heute einen sehr, sehr wissenden Gast dabei. Hallo Jens.
Hallo Matthias.
Ja, Jens ist Teil von Develop, einer deutschen B2B-Plattform. Und Jens wird gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was Develop alles so macht, was er dort alles so macht. Und heute unser Schwerpunktthema ist aber das Thema B2B-Pricing und Monetarisierung. Klar macht man sich immer viel Gedanken, wie kann ich jetzt ein Plattform-Geschäftsmodell aufbauen, aber wie kann ich das Ganze natürlich dann auch erfolgreich monetarisieren? Das ist immer noch so ein Knackpunkt, den man irgendwie lösen muss. Im B2C gibt es da viele Strategien oder viele Ansätze. Ob die aber genauso auch im B2B funktionieren, das werden wir heute nochmal ergründen und natürlich auch nochmal tiefer reingehen, weil im B2B gibt es ja meistens immer noch so ein paar Sonderanforderungen, die irgendwo herkommen. Und wie kann man den ganzen Anforderungen auch gerecht werden? Das werden wir heute in aller Tiefe mal zusammen mit dem Jens ergründen und euch gerne mitteilen. Aber zunächst erstmal, hallo Jens, vielleicht kannst du ja das, was du machst, wer du bist und auch was Develop macht, unseren Zuhörern nochmal kurz vorstellen.
Sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, mein Name ist Jens Wehkake. Ich starte mit meiner aktuellen Position bei Develop und dann komme ich gleich nochmal darauf zurück, was ich vorher gemacht habe, weil dadurch gibt sich so ein Stück weit, warum ich mich dann jetzt auch mit dem Pricing jetzt im Rahmen von diesem Podcast mit Matthias dann und mit dir unterhalten darf. Und bei Develop bin ich mitverantwortlich für das Thema Develop-Plattform. Ich bin 2018 gestartet. Develop ist ein Softwareanbieter für Dokumentenmanagement. Mittlerweile sagt man häufig auch Content Services und wir verstehen uns auch als Content Services Plattform. Aber Dokumentenmanagement ist halt das, was viele dann auch schnell intuitiv einordnen können. Also alles, was so mit Papier im Unternehmen passiert, kann mit unserer Hilfe digitalisiert werden, dass man halt keine Aktenordner mehr braucht, sondern dass man das halt alles auf Knopfdruck auch parat hat und vor allem, wenn man das dann auch digitalisiert hat, die ganzen Prozesse, die drumherum entstehen können. Digitale Signatur ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Effizient mit Rechnungen umgehen, wenn sie reinkommen, damit man nie wieder das Konto verpasst, ist sowas, was wir machen. Das ist so unser Kernportfolio, also ein paar weitere Themen gibt's noch. Und meine Verantwortung bei Develop im Rahmen von der Develop-Plattform ist, das auszuweiten, und zwar über den Plattformansatz, den wir dann 2018, 2019 gestartet haben. Wir haben uns gezielt Partnerunternehmen gesucht, Technologiepartner könnte man auch sagen, wir haben sie liebevoll App-Builder getauft. Das sind andere Softwareunternehmen, die zu unserem Angebot passende weitere Angebote schaffen, die dann in integrierter Form dann unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und ich mache halt dieses übergeordnete Konzept der Develop-Plattform, bin ich mit für verantwortlich. Ich habe es damals dann auch mit aufgebaut, mit unterschiedlichen Perspektiven, sowohl vertrieblicher Natur als auch Partnergewinnung. Und mittlerweile ist der Schwerpunkt wieder bei den App-Bildern, sprich App-Bilder finden, begeistern und dann auch mit uns gemeinsam bis zu den Kunden auch zu bekommen, sodass halt unsere Kunden diese Vorteile einfach genießen können, dass was halt vielfach im Kontext von Plattformen gesagt wird, dass man dort einfach auch mehr aus einer Plattform rausholen kann, als dass allein ein Unternehmen bewältigen kann, einfach dieses partnerschaftliche, größere Probleme lösen können als vielleicht alleine. Das so im ganz kurzen und knappen Abriss. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch lange weiterreden, aber so viel erstmal dazu.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, der klassische App Store Ansatz, den man da versucht, eine Plattform zu bauen. Ich habe einen Service und ich versuche natürlich externe Entwickler damit reinzubringen, die natürlich dann auch ihre Apps und Komponenten damit bereitstellen. Du hast ja auch einen tollen Vortrag gehalten bei den Plattformmachertagen jetzt im Sommer zum Thema Monetarisierung und das ist ja das große Thema. Wir kennen das ja auch von dem App Store bei Apple und Co. Die Entwickler und die Firmen, die da entsprechende Apps bereitstellen, die wollen natürlich auch was davon haben. Am Ende kriegen die natürlich auf der einen Seite eine gewisse Reichweite, weil ja der App Store und die Apps dann auf den iPhones und Co. ausgespielt werden. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch monetär irgendwie einen Benefit davon haben, von dieser Reichweite. Müssen dafür natürlich auch einiges dann an Apple abgeben. Wie sieht das ganze Konzept bei euch so aus? Also wie ist das bei euch so angedacht? Ist das dieselbe Strategie aus dem, die wir so kennen aus dem B2C von Apple und Co. Eins zu eins übertragen oder wo gibt es da vielleicht Unterschiede bei euch?
Ja, es gibt ja Dinge, die sieht man im Markt einfach immer wieder. Und das ist jetzt auch nicht überraschend. Also wir haben das nicht komplett neu erfunden, wie man das macht. Also es ist bei uns auch ein Margenmodell für unsere App-Builder. Wir haben aber auch mehrere Arten von Partnerschaften noch. Das heißt, wir haben halt auch einen weiteren Sales und Consulting-Partner, die sind auch Teil der Developer-Plattform. Bei denen ist es dann Beteiligung an unserer Software und noch eine Partnergebühr, die mit da einhergeht. Aber jetzt lass mal den Fokus mal auf den App-Bildern, weil das so das Hauptthema ist, mit dem ich mich beschäftige. Das ist auch ein Margenmodell, ähnlich wie eigentlich auch im App Store, dass dort, ja, das eigentlich auch sehr fair ist für die Anbieter. Und das ist uns auch halt wichtig, dass dort die Beteiligung bei uns dann halt auch nur ist, wenn wir auch gemeinsam erfolgreich sind. Also niemand muss an uns auch nur 1 Cent von den App-Bildern überweisen, wenn es nicht auch am Markt ankommt. Und das ist natürlich auch die Motivation, die mich dann auch treibt, also auch natürlich auch schon in der Auswahl dieser Partner, dass wir natürlich gucken, was passt denn gut, was ist komplementär, sind dann die Synergien und erst wenn das dann von den Kunden dann auch im Einsatz ist, dann wird es verfolgt. Was wir anders machen als andere ist, dass wir jetzt gerade das relativ frisch noch, aber wir haben eine Neuausrichtung gemacht. Wir sind auch gestartet mit dem sehr klassischen Marktplatzansatz, dass dann dort die Partner mit ins Boot geholt werden und die Kunden dann weitere Verträge und Vertragspartner machen und vom Kunden her gedacht, beziehungsweise auch, weil es als Feedback regelmäßig kam, haben wir es jetzt umgestellt, dass wir uns ein Stück weit aufstellen als, es ist juristisch nicht richtig formuliert, aber die meisten wissen, was damit gemeint ist, dass wir als Generalunternehmer fungieren. Sprich, die Unternehmen, unsere Kunden kaufen dann bei uns ein und wir übernehmen alles. Es ist nur ein Vertragswerk, der geprüft werden muss. Es sind nicht mehrfach dann diese Verhandlungen nötig rund um Vertragsdetails, sondern es ist ein Vertrag mit uns und wir machen das dann im Innenverhältnis mit unseren App-Bildern dann aus. Das ist etwas, was wir eigentlich Plattformmacher, Plattformökonomen so eigentlich nicht sehen, weil man sagt, ja, es ist ja gerade die Stärke, dass dann dort mehr Freiheit noch da sind, aber wir haben einfach festgestellt, dass es für den Erfolg von unseren Kunden, für unsere App-Bilder und auch für uns selbst einen großen Vorteil bringt, also auch für die Vertriebsprozesse, weil wir die App-Bilder-Lösung auch sehr stark auch mit in unsere Vertriebsprozesse einbinden. Also augenscheinlich ist es erstmal sehr nah zu dem, was man so kennt. In den Details, wenn man tiefer reingeht, ist es ein bisschen anders. Und das ist vielleicht auch so ein Stück weit die Story, die ich dann hier auch erzählen kann, weil das, was im Hintergrund eigentlich an Mechanismen läuft, ist teilweise sehr komplex und das ist vielleicht das, was ich angekündigt habe. Ich bin halt ursprünglich aus der Forschung gekommen. Ich bin Ökonom bzw. Volkswirt vorher gewesen bei Develop und habe mich dort sehr intensiv mit Plattform-Pricing auseinandergesetzt, aber halt aus einer Grundlagenforschungsbrille heraus. Sprich ökonomische Modelle, in denen es darum geht, wie macht man dann das Pricing? Wonach geht man dann dort? Welche Seite muss wie viel zahlen und nach welchen Logiken? Aber das können wir gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen weiter vertiefen auch.
Ja, da erinnere ich mich auch an in deinem Vortrag hatten wir ja auch so ein Simulationsspiel durchgemacht, wo man ja auch mal testen konnte, wie kriegt man jetzt mit einer gewissen Preisstrategie die meisten Nutzer am Ende und die beste Skalierung hin. Aber genau, das können wir gleich nochmal im Detail reingehen. Aber du hast einen super spannenden Punkt angesprochen gerade eben. Und zwar schon der erste Unterschied zwischen B2C und B2B. Und zwar mit dem, man muss ja auch den Kontext verstehen, in welchem man unterwegs ist. Und bei B2B sind ja die Verträge, die man eingeht und auch die Leistungen meist umfangreicher als im B2C. Ja, ich kaufe jetzt nicht eine App für 3 Euro und habe dann vielleicht irgendwie noch In-App-Käufe mit irgendwie 99 Cent oder sowas. sondern da geht es um andere Preise. Und auch im B2B ist man ganz anderes gewohnt, auch im Vertragswesen und in der Vertragsausgestaltung mit den entsprechenden Lieferanten, ne, oder ihr nennt es Partner oder Produzenten, wo man sagt, okay, man muss hier ein gewisses Vertragswerk eingehen. Diese Verhandlungen zwischen dem Einkäufer und auch zwischen dem Leistungserbringer dauert ja meistens im B2B immer etwas länger, weil da geprüft werden muss, weil da rechtliche Konsequenzen auch stärker dranhängen. Da müssen auch natürlich die Payments dann klar gemacht werden etc. Und ich glaube, das war auch so ein Key Learning von euch, wo ihr klar, dieser direkte Kontakt zwischen Partner, Produzent und dem eigentlichen Käufer ist zwar nett, aber ist natürlich trotzdem noch eine Riesenhürde. Und wie kann ich diese Hürde geringer gestalten? Das heißt, man läuft dann alles doch über euch als Generalunternehmer in Anführungsstrichen.
Ja, es ist gar nicht so, dass wir dieses Verhältnis abschneiden wollen, sondern im Gegenteil. Also wenn es sinnvoll ist, nehmen wir auch sehr gerne die App-Builder mit rein. Also es ist in vielen Fällen, speziell wenn man so in den Startphasen von so einer Zusammenarbeit mit einem App-Builder ausgeht, sehr hilfreich, dass man auch vertrieblich gemeinsam agiert. Also wir wollen auf keinen Fall das irgendwie verbergen und so tun, als wäre alles, was dann im Develop Store, also es ist so das Aushängeschild, wo man dann auch die Dinge sieht, die von unseren App-Buildern kommen. Also wir wollen nicht so tun, als wäre das alles von uns, sondern wir stellen auch ganz klar heraus, das sind Angebote von weiteren Unternehmen, die ja häufig auch Experte sind für die Themen auf ihrem Gebiet. Aber was wir halt einfach auch sehen ist, selbst wenn das allen klar ist und dort gesprochen wird, führt es dann im Zweifel dazu, wenn man sich mal wirklich auch große Digitalisierungsprojekte angeht, dass es sein kann, dass man neben uns als Kunde, also neben Develop, auch noch in so einem Projekt 2, 3, 4 oder mehr weitere App-Bilder mit dabei haben kann, was bedeutet, wenn man sich dann darüber unterhält, wie das dann nachher von Abwicklung auch sein muss. Und es ist halt genau dieser Vertrag, der dann da ist. Und das ist dann die Aufgabe, die Einkaufsabteilung beim Kunden, die sich damit beschäftigt, die müssen dann im Zweifel dann auch neben der Vertragswerk von Develop dann halt auch noch, ja, 4 oder mehr weitere Vertragswerke von den App-Bildern auch anschauen. Also das sind enorm hohe Transaktionskosten einfach dafür, dass man eigentlich ein gutes Ziel hat. Und das war unser Ansatz, dass wir das erleichtern. Das ist natürlich auch eine Erleichterung für unsere App-Bilder, aber es ist primär vom Kunden ausgedacht, dass wir dort das wird ja immer so gerne als Friction bezeichnet. Also wie einfach wird es dann für App-Bilder und Kunden aneinander zu kommen? Und diese immer wieder nötigen zusätzlichen Vertragsprüfungen ist einfach Friction, bei dem auch vielfach signalisiert wurde, nein, das gehen wir nicht mit. Also wenn es so gemacht wird, dass wir jetzt hier diese Einzelverträge eingehen müssen, dann wird es halt nicht dazu kommen. Und da war halt für uns klar, okay, da müssen wir ran und haben das dann auch angepackt. Und es ist der wesentliche Unterschied aus meiner Sicht zwischen B2B und B2C. Also das gilt nicht pauschal für alle Situationen, aber es ist so meine Erfahrung schon sehr wichtig. Es ist häufig nicht die Person, die dann mit der Software arbeitet, auch die Person, die damit kauft. Also natürlich häufig dann auch, aber nicht alleine, sondern die Einkäufer sind primär für die Leute im Unternehmen dann zuständig, die damit dann auch arbeiten. Und das ist in B2C natürlich ganz anders. Da sind die Leute, die in den Apple App Store reingehen, die haben das Smartphone in der Hand, die wollen dann damit nachher auch arbeiten und die wissen ja auch, was die dann wollen. Und da ist es bei B2B auf jeden Fall sehr oft nicht so. Und dementsprechend muss man halt den Einkäufer überzeugen, man muss die Anwender natürlich überzeugen, die in einem guten Projekt natürlich auch mit einbezogen werden, auch in so ein Auswahlprojekt mit einbezogen werden, weil sonst kauft man nachher was ein, was nicht für die Anwender gedacht ist. Und es ist halt, auch das ist eher bei uns, das ist nicht grundsätzlich Software as a Service, auch im B2B-Bereich nicht grundsätzlich Software as a Service, aber bei uns ist es immer noch sehr stark People-Business. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb haben häufig einfach sehr enge und sehr häufig auch langjährige Beziehungen zu den Kunden. Und da ist es ein Stück weit auch als App-Builder, muss man mehrfach überzeugen. Also man muss den Kunden natürlich überzeugen, man muss echte Mehrwerte liefern, aber man muss halt auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Develop-Vertrieb und auch aus unserem Vertriebspartnernetzwerk ja auch mit überzeugen, weil ansonsten wird es halt auch nicht klappen. Genau, und zum Überzeugen gehört halt auch, dass ein Vertriebler oder eine Vertrieblerin keine 5 Vertragswerke seinen Kunden hinklatschen muss, sondern sagen kann, hier, das ist unser Vertragswerk und damit ist man dann schneller durch.
Ja, ich glaube, das sind genau diese 2 Punkte, Ineffizienz und Vertrauen. So eine Plattform hat halt immer Erfolg, wenn sie die Ineffizienzen reduziert, die es irgendwo gibt. Und da muss man sich halt beide Seiten angucken, genau wie du es gesagt hast. Und wenn die Käuferseite natürlich viele verschiedenste Verträge erst anschauen müsste oder sich da durchhangeln müsste, dann entsteht da Friction, dann entsteht da Reibung, dann entsteht da eigentlich eine Ineffizienz. Und wenn man die aber lösen kann, umso besser. Deshalb ist es gut, dass man beide Seiten anschauen muss, ne, als Plattformbetreiber. was ist gut für den Verkäufer, was ist aber auch gut für den Käufer. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, das haben wir auch festgestellt, im B2B ist halt das Thema Vertrauen extremst wertvoll und wichtig. Und das Vertrauen wird über langfristige Beziehungen meistens aufgebaut, steckt natürlich dann irgendwo auch in diesen Verträgen drin. Und ja, dieses Vertrauen muss man halt auch wieder auf beiden Seiten entsprechend aufbauen als Plattform und es irgendwie ermöglichen, dass auch das Vertrauen dann zwischen Käufer und Verkäufer irgendwie hergestellt wird, obwohl sie sich vielleicht gar nicht kennen und anonym sind. Bei dem B2C-Themen oder auch C2C-Themen gibt es auch sehr oft Transaktionsgebühren als eine Monetarisierungsstrategie. Habt ihr euch das Thema auch schon mal angeschaut? Spielt das bei euch irgendwie eine Rolle? Das klassische Transaktion, ich habe da 10% von jeder Transaktion, die nehme ich. Spielt das auch bei euch eine Rolle, obwohl ihr ja eher so im Software-as-a-Service-Kontext unterwegs seid?
Ja, genau. Gut, dass du es noch konkretisiert hast, weil das ist das auch, was ich mit Umsatzbeteiligung dann auch meine, ne? Also wir machen genau das. Wir nehmen uns einen Share von dem, was dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Auch das vom Kunden her gedacht. Als wir gestartet sind, haben wir dort mit Kunden gesprochen. Eine Anforderung, die halt immer wieder auch kam, war, dass beispielsweise dann halt nachher am Ende des Abrechnungszeitraums, Jahr oder Monat, das sind so die typischen, nicht irgendwie 10 unterschiedliche Rechnungen von 10 unterschiedlichen Anbietern kommen. Also ähnlich wie mit den Verträgen, das ist halt auch nicht gewünscht, war es bei den Rechnungen dann am Anfang auch schon so. Und deswegen etwas, was wir machen, auch für unsere App-Bilder, aber speziell für unsere Kunden, ist, dass wir die Rechnungsstellung auch komplett übernehmen. Und das heißt, wir stellen eine konsolidierte Rechnung, aus der natürlich ersichtlich wird, was da für Positionen mit drin sind, an den Kunden und verteilen das dann nachher wieder auf die beteiligten Parteien. Sei es halt einer oder mehrere App-Bilder, und dann auch noch weitere Vertriebspartner, die dort mit drin sind, kriegen dann halt auch ihren Anteil. Aber das sind dann immer Anteile. Also es sind Prozentzahlen, die dann halt auch ja nicht überraschen. Das ist halt jetzt, ne, wir sind dann irgendwie nicht großartig anders unterwegs als andere Unternehmen das halt auch machen.
Das heißt, das ist natürlich, jetzt kommen wir in die Vertragskniffe und ich glaube auch in die knifflige Situation, ist ja typischerweise bei einer Plattform so, dass sie entweder vermittelt und dann braucht sie eigentlich auch eine gewisse Lizenz von der BaFin, um dann natürlich das Geld, was sie vielleicht auf der einen Seite vom Käufer einsammelt, dann zu verwalten und dann an den Verkäufer weiterzugeben und sich dann irgendwie 10%, 20%, 30% zurückzubehalten. Das heißt, man ist ja in irgendeiner Form auch ein Verwalter von diesem Geld. Und damit man dieses Geld auch wirklich verwalten darf, braucht man eine entsprechende BaFin-Lizenz. Wie habt ihr das bei euch gelöst? Habt ihr auch eine BaFin-Lizenz oder habt ihr das irgendwie anders gelöst?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich muss hier natürlich vorweg schicken, dass das bitte nicht als Rechtsberatung verstanden werden darf, was ich jetzt sage, sondern es sind allgemeine Hinweise. Und wenn sich jemand damit auseinandersetzt, so eine Plattform auch aufzubauen und weitere Dinge zu machen, bitte sehr gut auch beraten lassen von Menschen, die das dann auch dürfen, weil das auf jeden Fall etwas ist, was man berücksichtigen muss. Und das, was du beschrieben hast, wenn man dort als Vermittler agiert, also so wie wir mal gestartet sind, gibt es dort unterschiedliche Dinge, die zu beachten sind. Also beispielsweise die BaFin, wenn man dann die Rechnungsstellung übernimmt, ist das etwas, was BaFin relevant ist. Und dort kann man die BaFin-Lizenz bekommen. Die haben wir nicht. Das ist auch eine Herausforderung, an so eine Lizenz zu kommen. Bin ich aber im Detail auch nicht so tief drin. Es gibt noch andere Wege, ne? Es gibt da ja auch extra spezialisierte Anbieter am Markt, Payment Service Provider, die das ja auch mit genau auch als Angebot haben. Die haben dann diese BaFin-Lizenz oder sollten sie haben und können dann diese Abwicklung so als weitere Zwischenpartei dann auch noch mit abwickeln und dann läuft es halt dort auch sauber über die Bücher. Das, was wir jetzt neu gemacht haben, dass wir dort als wir selbst als Reseller für diese Lösung auch agieren, das ist wiederum etwas, was dann nicht BaFin reguliert ist, weil wir dort ja nicht das machen, also nicht das irgendwie fremde Produkte nur vermitteln und dann Geld dafür dann zwischendurch bei uns auf dem Konto haben, sondern wir sind dann ja tatsächlich auch Verkäufer, wir sind Vertragspartner. Das heißt, das ist ein bin ich gar nicht 100% sicher, ob das der 100% richtige Fachbegriff ist, aber es sind im Grunde so Streckengeschäfte. Das läuft teilweise auch unter dem Begriff Fine Trading. Also im Grunde ist es so, in dem Moment, in dem jemand etwas von unseren App-Bildern dann kauft, auch über den Develop Store, dann in dem Moment kaufen wir das im Hintergrund dann bei den App-Bildern ein. Also sachlich gesehen sind App-Bilder für uns ganz normale Lieferanten. Also so wie jedes Unternehmen, auch jedes lineare Unternehmen wahrscheinlich auch Zulieferer hat, Lieferanten hat, bei denen sie Sachen einkaufen. ich habe da auch schon mit Leuten diskutiert, ob es dann überhaupt noch eine Plattform ist, wenn man sowas dann halt aufmacht, ne? Also eigentlich Lieferantenverträge mit seinen Partnern auf der Plattform macht. Ich glaube, das Entscheidende dafür, dass wir immer noch eine Plattform sind, ist das, wie wir mit den Lieferanten umgehen, dass wir die Lieferanten auch ganz klar nach vorne stellen, dass diese gibt und dass wir dort Experten mit in die Deals reinholen, dass wir dort sehr partnerschaftlich mit denen unterwegs sind und nicht dieses typische, was man vielleicht hier und da auch von Lieferanten auch mal hört, dass es ja so eine untergebene Position ist, sondern es ist wirklich auf Augenhöhe gedacht und so leben wir das auch. Und deswegen ist es für meine Begriffe auch immer noch ein Plattformansatz, weil die eigentliche Intention von uns ist ja immer noch dieses Zusammenbringen von Kunden und App-Bildern, ob man sie jetzt Lieferant nennt oder ob sie halt selbstständige Unternehmen sind, die dann halt in so einer Referral Art und Weise beim Kunden ankommen. Das finde ich weniger wichtig als das, was dort eigentlich gelebt wird.
Ja, ich glaube, dass, wie du sagst, eine Plattform im Kern wächst ja durch die Netzwerkeffekte und ja. Auch durch die Assets und Ressourcen, die von extern kommen. Und man bietet quasi eine Plattform, ob nur eine technische Plattform, aber vielleicht ein Teil Grundfeature, eine Grundfunktionalität, aber die wird halt explizit dann wirklich durch extern erweitert. Das sehen wir ja auch bei anderen Sachen wie HubSpot, WordPress und Co. Auch das sind solche Ansätze, wo man ja viele Komponenten dazu kauft von extern, wo sich extern ganz viele Leute ganz viele tolle Gedanken machen mit Apps, mit zusätzlichen Services, Plugins und wie auch immer. Und ich kann mir dann mein Service oder meine Plattform quasi, die ich nutze, am Ende individuell perfekt zusammenstellen. Und es wächst halt über diese Netzwerkeffekte. Ja, von daher ist das schon der Ansatz, genau.
Das war aber auch etwas, was ich lernen musste. In der ökonomischen Theorie, zumindest wenn es dann um die Pricing-Theorie geht von Plattformen, ist sowas gar nicht relevant. Also da geht es halt um so Themenstellungen wie, gibt es eine Transaktionsgebühr oder gibt es eine Zugangsgebühr? Also diese Frage, bezahle ich halt einmal, dass ich die Plattform nutzen darf oder vielleicht auch wiederholt, ne? So eine jährliche Gebühr wäre auch so eine Zugangsgebühr. Oder bezahle ich halt, je nachdem, wann die Transaktion aufkommt. Beides hat Vor- und Nachteile, kann man über die Theorie auch sich sehr schön erarbeiten. Ne? So eine Transaktionsgebühr ist halt für Anbieter auf einer Plattform erstmal ganz schön, weil man weiß, ich habe kein wesentliches Risiko, wenn dort die Plattform, wenn ich auf der Plattform nicht erfolgreich bin, da muss ich auch nichts an die Plattform dann auch bezahlen. So eine Zugangsgebühr, also ich bezahle vorher erstmal mehr oder weniger viel Geld, das ist dann weg, selbst wenn ich nicht erfolgreich bin. Und das ist auch etwas, was dann in solchen Theoriepapieren auch viel erarbeitet wurde. John Tyrol ist ja so ein Name, den man vielleicht mal gehört hat, war Wirtschaftsnobelpreisträger, also dieser Gedenkpreis, Nobel ist ja kein echter Nobelpreis, aber der hat unter anderem halt auch für seine Arbeit an diesen Pricing-Theorien den Nobelpreis dann auch bekommen, den Wirtschaftsnobelpreis. Und da ging es halt auch vielfach um solche Beispiele wie empirisch dann auch mit reinzunehmen und das dann theoretisch zu untermauern, warum wird das eigentlich gemacht? Und so ein Beispiel, was er dann mal bringt, sind Kreditkartensysteme, dass die dann dort gezeigt haben, es war immer die Strategie, dass dort die Verkäufer so ein Gerät, damit die Kreditkarte akzeptiert werden kann, einfach kostenfrei hingestellt wurde, also keine Zugangsgebühr in dem Sprech. Und nur wenn dort über diese Kreditkarte Zahlungen abgewickelt wurden, dann wurden halt die ja, in der Regel sind es ja Menschen gewesen, die dann was verkauft haben, wurden dann prozentual eine Rechnung gestellt oder mussten prozentual was abgeben. Im Gegenzug ist es dann halt bei denen, die mit Kreditkarte kaufen sollen, die haben häufig nicht so eine Transaktionsgebühr drin, also so irgendwie so ein Prozentsatz pro, was sie ausgeben, sondern da ist es häufig dann doch eine Zugangsgebühr. Ich kenne das sogar von meiner eigenen Kreditkarte auch. Ich zahle halt eine jährliche Gebühr und da ist es sogar noch ein Kickback, wenn ich über gewisse Werte drüber komme, dann kriege ich das noch zurückerstattet. Also ich weiß, es ist für mich auf keinen Fall schlecht, wenn ich meine Kreditkarte nutze, weil ich muss nicht jedes Mal mit einer Gebühr rechnen. Anders sogar noch, wenn ich viel mit meiner Kreditkarte mache, kriege ich halt die Gebühr, die ich Anfang des Jahres mal bezahlt habe, sogar zurück. Das heißt, das ist erstmal dann ein Anreiz ja auch dafür oder zumindest keine Hürde, dass ich dann das als Zahlungsmittel nehme. Und das sind so Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigt. Neben natürlich der großen Frage, man hat mehrere Parteien auf der Plattform, Käufer, Verkäufer, also Kunden-App-Bilder zum Beispiel bei uns. Wer muss wie viel für diese Nutzung der Plattform zahlen? Das ist natürlich die wesentlich andere Frage, um die da noch geht. Diese rechtlichen Themenstellungen sind in dieser Grundlagenforschung nicht relevant. Also da ist nicht interessant, wer macht mit wem Verträge, sondern es ist tatsächlich erst diese grundsätzliche Fragestellung, wer zahlt wie viel. Das musste ich wirklich auch lernen und deswegen die Theorie war sehr hilfreich, sich dort reinzudenken in diesen ganzen Plattformkonstrukt. Aber war meine ja, Ausbildung in der Wissenschaft war dahingehend nicht so hilfreich zu sagen, was muss ich denn jetzt eigentlich beachten bei der echten Umsetzung? Also warum ist es jetzt relevant, dass wir in diesem Reselling-Konstrukt mit App-Bildern über unverbindliche Einkaufspreise sprechen? Und warum ist es halt in dem Konstrukt, wenn man als Referral unterwegs ist, auch okay, dass ein App-Builder sagt, ich möchte zum Preis XY verkaufen, schreibt er so in einem Store? Ja, die Antwort ist, es gibt halt das Wettbewerbsrecht, beziehungsweise halt das Kartellamt findet es halt nicht gut, wenn man Endkundenpreise mit seinen Lieferanten abspricht. Wenn es aber ein Partner ist, der in einem Referral-Modus etwas im Store schreibt, dann wird es anders gewertet. Also auch da, ne, Disclaimer, keine Rechtsberatung. Und vielleicht liege ich auch ein bisschen daneben und vielleicht wird es ja unser Hausjurist und sagt mir nochmal da einen Hinweis zu. Aber das ist halt das, was man einfach beachten muss. Weswegen dann das zum Beispiel jetzt für uns auch relevant ist, dass wir solche Sachen einfach auch im Hinterkopf behalten.
Dear listeners, I hope you enjoy our podcast and you can learn more about building and scaling a successful platform business. I'm Matthias, CEO of Fastbreak One. And as you know, we at Fastbreak One are platform entrepreneurs by heart. Since over 20 years, we are building new platforms, and this makes us one of the most experienced platform venture builders around the globe. If you are a corporate and you tried out different strategies, consultants, IT partners, but your platform initiative struggles to scale, please check out our assessment services. For example, we work closely together with a leading insurance company who tried to establish a platform for 2 years, but the results were below expectations and the risk to fail was very high. Within 1 month, we helped them to understand the bottlenecks and created a step-by-step plan to scale. Today, we are working very closely with the company and the platform became a market leader. Yes, we are no consultants. We are entrepreneurs and we love to share the risk and go full in building new platform ventures. Learn more about our experience and our practices of work at our website www.fastbreak.one or send us an email to contact@fastbreak.one. And now let's go back to the conversation.
Ich glaube, man muss da auch unterscheiden, was will man jetzt erreichen? Ne? Das heißt, Monetarisierung ist ja auch immer Mittel zum Zweck. Am Ende will ich natürlich erfolgreich sein oder alle wollen erfolgreich sein. In dem klassisch linearen, da habe ich halt meine Produkte oder Services, die ich verkaufe, die kann ich ja dann bepreisen und dann auch entsprechend verkaufen. Da habe ich halt eine direkte Beziehung zum Kunden. Auf einer Plattform habe ich halt multi-sided. Ne? Da habe ich den Kunden, den Verkäufer, ich habe aber auch noch die Partner, die ich mit anbinde. Und schon habe ich mindestens 3 Seiten, die ich irgendwie einbinden kann. Ich habe aber auch den Vorteil, dass ich die unterschiedlich bepreisen kann. Ne? Also wir sehen das ja auch, klar, bei YouTube zum Beispiel, der die Videos anschaut, der Konsument bezahlt nichts, der die Videos bereitstellt, bezahlt nichts, aber derjenige, der die Werbung schaltet, der muss dafür bezahlen als Partner. In anderen Plattformen sieht es ganz anders aus, ne? Wie du es gerade gesagt hast, bei Kreditkarten oder wenn ich mich an LinkedIn schaue, wenn ich da extra Features haben will, dann muss ich eine Jahresgebühr bezahlen oder. Also man hat da vielfältigste Möglichkeiten und ich glaube, man muss sich halt überlegen, von diesen vielfältigen Möglichkeiten, was will ich jetzt erreichen? Zum einen möchte ich ja gerne skalieren, das heißt, wie kriege ich am möglichst schnell viel kritische Masse auf meine Plattform und kann dann entsprechend Netzwerkeffekte entfachen. Und auf der anderen Seite wieder das Thema, was wir anfangs schon hatten mit der Ineffizienz, wie kriege ich da natürlich auch irgendwo die Friction aus diesen ganzen Prozessen heraus und mache es so einfach wie möglich, weil die verhindert vielleicht schon wieder das Onboarding von und das Zusammenspiel zwischen den Parteien.
Ja. Genau, bei Pricing ist halt vor allem diese wechselseitige Abhängigkeit ja das Spannende bei Plattformen. Also jetzt Pricing für Pipeline-Unternehmen ist auch alles andere trivial. Also auch das ist natürlich eine ganze Menge. Aber bei Plattformunternehmen hat man es halt einfach noch, dass der Preis für die eine Gruppe halt auch einen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich ich bei der anderen Gruppe bin. An einem ganz einfachen, plakativen Beispiel, das halt auch gerne so für Lehrzwecke genutzt wird, eine Dating-Plattform. Also eine Dating-Plattform für Heterosexuelle dann in dem Fall hat auch 2 unterschiedliche Gruppen. Es gibt die Männer, die sind an Frauen interessiert und es gibt die Frauen, die sind halt interessiert über diese Plattform, Männer kennenzulernen. Und da kann man halt sich überlegen, was macht das Pricing denn? Also wenn jetzt beide das Gleiche bezahlen, ist ja nicht unbedingt gesagt, dass man dann nachher gleich viele Frauen und Männer auf dieser Dating-Plattform hat, sondern man kann damit ja steuern, wenn man unterstellt, beispielsweise, Das ist so dieser typische Ladies Night Ansatz. Die Frauen können kostenlos diese Plattform nutzen und kriegen vielleicht sogar noch irgendwelche Bonusse obendrauf. Und die Männer müssen dafür bezahlen. Dann hat das natürlich einen Einfluss darauf, wie sich das zusammensetzt. Also wie dann die Aufteilung zwischen Männern auf dieser und Frauen auf dieser Plattform ist. Und damit ist dann auch beeinflusst, wie wahrscheinlich ist es, dass man das passende Gegenüber dann auch findet. Und damit ist es halt auch eine Frage, wie erfolgreich danach so eine Plattform ist. Und das ist etwas, was man halt berücksichtigen muss, was da ja auch für viele dann das Neue war und das Überraschende, als diese Plattform dann durchkam. Also so eine Fragestellung Google Maps, warum ist Google Maps kostenlos? Nutzen sehr viele Menschen jeden Tag und es ist ein Service, der bringt Mehrwerte. Warum ist der kostenlos? Und es gibt ja, oder gab, muss man vielleicht eher sagen, ne, gibt es auch immer noch, aber es ist weniger geworden, Anbieter, die solche Kartenservices auch so alleine anbieten, also an ihren Kunden gegen Preis. Die stehen natürlich blöd da, wenn es dann auch mal ein Google Maps gibt, was kostenfrei ist. Ja, was hat Google Maps denn da gemacht? Also Google Maps hat genau, oder Google als Gesamtunternehmen hat genau diese Frage gestellt, was wollen wir denn? Wollen wir Geld verdienen mit Kartenservice oder wollen wir Geld verdienen über den Plattformansatz? Und ja, die Plattformansatz offensichtlich, die wollen halt viele Leute dann in Google Maps haben, weil sie wissen, dann haben sie wieder Traffic, dann haben sie Relevanz und dann haben sie wieder die Möglichkeit, das Richtung Werbekunden beispielsweise zu monetarisieren. Und sowas muss sich dann halt auch im Kleineren ein mittelständisches Unternehmen, was sich als Plattformanbieter versteht, ja auch berücksichtigen, dass wenn wir die Partnergebühr exorbitant teuer machen, werden wir Partner verlieren. Das hat Einfluss darauf, dass wir nicht mehr so viele Neukunden gewinnen werden, weil die sind natürlich vertrieblich aktiv. Und das hat wieder darauf Einfluss, wie gut es für uns ja kommunizierbar ist, dass wir App-Bildern mit passenden Kunden verbinden. Das ist so eine Überlegung, die man mit reinmacht. Wenn man jetzt sagt, man möchte die eigenen Produkte sehr, sehr teuer machen, dann wird das halt gleiche Logik, ne? Dann wird es auch wieder dazu führen, dass man erstmal vielleicht Kunden nicht mehr so gut gewinnen kann und kann dann vielleicht an jedem einzelnen Kunden mehr gewinnen. Das kann gut oder schlecht sein, ne? Das kann dazu führen, dass irgendwie die zahlungskräftigen Kunden da sind, die größeren Kunden da sind, die dann auch interessanter sind für die App-Bilder. Aber wenn es halt App-Bilder gibt, die eher so Richtung KMU und vor allem die Kleinen wollen, die verliert man dann vielleicht. Und das sind genau diese Überlegungen, dass man eigentlich immer auch im Hinterkopf haben muss, wenn ich jetzt irgendeine Pricing-Strategie mache für eine dieser Gruppen, dass man sich dann zumindest grob skizziert, was passiert dann mit diesen anderen Gruppen, die ich dann auch habe. Werden wir interessanter, werden wir weniger interessant? Und das ist so schon ein Umdenken, was auf jeden Fall da sein muss, weil es auch viele von dem, was man so kennt an Strategiemethoden, auch zerschießen kann. Also klassische Canvases sind halt nicht darauf ausgelegt, dass man halt diese Wechselwirkung mit drin hat. Eine Buyer-Persona hat sehr häufig nicht irgendwie mit in der Überlegung, was passiert denn jetzt mit anderen Buyer-Personas, bei denen es halt diese indirekten Netzwerkeffekte, wie es dann in der Theorie heißt, die dann mit dieser Buyer-Persona verbunden sind. Und das ist die Aufgabe und dann der Mindshift, der auch dann stattfinden muss.
Ja, du sprichst ja das Thema auch Kontrollpunkte an. Also ich muss ja mir klar werden, was ist denn so der gemeinsame Kontrollpunkt? Bei Google war halt das Thema Location. Die haben halt festgestellt, okay, die Location, die ist halt für immer, für ganz viele Services relevant. Ich bin jetzt hier in Dresden, jemand anders ist woanders. Was gibt's hier für Restaurants oder? Oder was liegt entlang der Strecke und Co. Also die Location, die ist halt bei fast allen Services irgendwo eine relevante Größe, eine relevante Datenpunkt, den ich immer mit berücksichtigen muss. Und wenn ich den kostenlos habe und zur Verfügung stelle, dann kann ich natürlich alles dran flanschen. Ne? Bei LinkedIn ist es ja so ähnlich. Da ist ja die verbindende Kontrollpunkt ist ja quasi am Ende die Connection. Also ich kann ja mit x beliebig vielen Menschen eine Connection eingehen, aber das Messaging, das ist dann schon wieder limitiert. Also ich kann nicht jedem x beliebig schreiben, außer ich habe dann vielleicht eine Connection oder ich habe dann entsprechende Extra-Services gebucht. Ne? Aber die Connection selber, die kann ich erstmal so kostenlos aufbauen. Damit ist ein großer Mehrwert schon mal geschaffen.
Ja, richtig. Das ist ja noch eine weitere Ebene, wie dann dort Werte geschaffen werden. Das Beispiel war eigentlich in so einer Welt, wir stellen uns mal vor, dass Google es nicht tun würde, dass Google nicht die Daten dann auch noch haben möchte, um daraus dann ja für sich wertvolle Dinge dann auch zu machen, sondern rein eigentlich daran interessiert ist, dass möglichst viele Menschen Google nutzen, damit sie möglichst vielen Werbetreibenden sagen können, hier, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die ihr erreichen könnt. Also selbst ohne diese Datennutzung hat das natürlich einen Einfluss darauf. Aber klar, das kommt on top noch und das ist ja so ein Stück weit dann die Königsdisziplin bei Plattformen, dass man neben rein diesen Netzwerkgrößen, also die Frage, wie viele von den einzelnen Gruppen habe ich, so Individuen in diesen einzelnen Gruppen habe ich da, auch noch die Daten, die dann dadurch ja in einem viel größeren Umfang entstehen können, auch noch mit nutzen kann. Das ist ein eigenes Thema für sich. Das ist ja auch ein Thema, was du ja auch mit berätst.
Genau, das können wir ja im nächsten Podcast dann noch tiefer legen. Ein anderer Punkt während deines Workshops bei den Plattformmachertagen hast du ja so ein Simulationsspiel mitgebracht, wo man ja auch mal ausprobieren konnte. Ich habe ein gewisses Setting, ich kann jetzt die unterschiedlichen Seiten unterschiedlich bepreisen. Man kann dann so einen 10-Jahres-Zyklus durchlaufen, kann dann entweder die Preise immer gleich halten, man kann sie unterjährig verändern. Da hat man viele Optionen gehabt. Am Ende ging es ja darum, wer hat am Ende der 10 Jahre den größten Marktanteil, die größte Skalierung hinbekommen. Da konnte man wirklich dann sehr, sehr oft rumspielen, mal verschiedenste Strategien auch mal ausprobieren. Was sind denn, du hast das ja auch gemacht, ihr habt das ja nicht nur im Spiel gemacht, ihr habt es ja auch in der Realität gemacht, das Ganze anzuwenden. Was sind so für dich so die Key Learnings draus gewesen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich so 1, 2 Strategien, die sind am erfolgsversprechendsten, um mit dem richtigen Pricing auch die Skalierung von den Plattformen anzukurbeln bzw. aufzubauen.
Ja, genau. Das ist wieder diese Grundlagenforschung, ne? Also wir klammern mal diese ganzen komplexen Themen aus der Realität aus, die das alles auch noch in irgendeiner Form beeinflussen oder vielleicht auch aushebeln können, je nachdem, wo man sich dort gerade bewegt. Und das, was aber die Theorie sagt, und das, jetzt muss ich gestehen, ich bin ja 2018 Develop gegangen. Ich habe das nicht mehr so im Detail weiterverfolgt, wie sich die theoretische Forschung dort weiterentwickelt hat. Aber so Stand 2018 gab es schon ein ziemlich großes Theoriegebäude, ganz viele unterschiedliche Modelle, auch empirische Arbeiten dazu. Und es gab so ein paar Dinge, die sich einfach herauskristallisiert haben. Und der wesentliche Treiber oder vielleicht die wesentliche Strategie, die immer wieder auftaucht, ist das, was unter Divide and Conquer zu finden ist als Begriff. Divide and Conquer heißt im einfachsten Fall, man hat eine Plattform mit 2 Gruppen. Da ist es so, eine Gruppe im Vergleich zu einer Situation, dass es keine Plattform gibt, sondern ein normaler einseitiger Pipeline-Markt ist. Im Vergleich dazu profitiert diese Personengruppe, weil sie weniger bezahlt als in einer Welt ohne Plattform und ohne diese Netzwerkeffekte, die durch eine Plattform genutzt werden. Und es gibt eine Gruppe, dann halt leider den kürzeren zieht und mehr bezahlt als in einer Situation ohne Plattform. Das klingt jetzt erstmal negativ für diese Gruppe, aber unterm Strich ist es positiv für beide, weil man dann damit einfach diese Größeneffekte hat. Man hat Transaktionskostenreduktion. Also es ist erstmal man hat dann ein bisschen höheren Preis, aber das ist dieses Divide and Conquer. Und dort gibt es dann...
Also sowas wie eine Seite subventioniert die andere Seite.
Ja, ist halt ausgelutscht und ist auch irgendwie ein bisschen platt, aber ist halt die Ladies Night, ne? Die Frauen haben kostenlosen Eintritt, weil die Diskothek dann davon ausgeht, es kommen dann viele Frauen und die holen dann die Männer rein, die dann das Geld dann da lassen. Also ne, es ist wirklich platt das Beispiel, aber das ist halt, das verstehen halt alle dann auf Anhieb. Oder Google macht halt ein kostenlose Google Maps, weil sie dann nachher über die Werbetreibenden das Geld auch wieder reinbekommen. Das ist die Divide and Conquer. Also eine Seite profitiert. Ich hätte ja vorher einfach auch einen eigenen Kartendienst kaufen müssen.
Für ist ja nicht platt, es zeigt sich ja, dass das funktioniert, ne, in verschiedensten Fällen.
Naja, das Beispiel ist halt platt, ne? Aber genau, die Strategie an sich ist halt auch in komplexeren Fällen wiederzufinden. Und dann ist die Frage, wonach richtet sich Divide and Conquer? Also wer ist die Gruppe, die besser wegkommt und welche ist die subventionierende Gruppe? Und das richtet sich primär nach den indirekten Netzwerkeffekten, also in der Theorie. Und das ist halt auch dann empirisch gesichert. Und das war halt auch in dieser Simulation das, was man herausbekommen sollte über Trial and Error. Und die Grundregel ist, die Gruppe, von der ein größerer Netzwerkeffekt auf die Gegengruppe ausgeht, also relativ gesehen, die ist in der Gruppe, die profitiert. Und die Gegengruppe ist die, die ja subventionieren muss. Das ist auch super simpel, sich eigentlich intuitiv herzuleiten. Also in der Praxis dann umzusetzen, muss man halt Annahmen treffen und das ist empirisch herausfordernde Frage. Aber es ist erstmal simpel zu verstehen. Und nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, wo es ja auch so ist. Und zwar jede Plattform. Ganz kurz,
nur damit ich das richtig übersetze. Das bedeutet, die Seite, die eigentlich am schwersten zu akquirieren ist, die wird durch die andere Seite subventioniert. Also die Frauen in dem Thema waren halt schwieriger in die Disco zu bekommen. Also müssen die Männer das Ganze subventionieren.
Naja, es ist ein bisschen anders. Es geht nicht darum, wie schwer es ist, jemanden auf die Plattform zu bekommen, sondern es ist eher, welchen Nutzen hat dann die Seite von der jeweils anderen Seite. Und die Annahme, die dann natürlich hintersteht, ist, dass die Männer ein größeres Interesse haben, auf Frauen zu treffen, als die Frauen auf Männer. Deswegen ist dieses immer ein bisschen gefährlich, dieses Beispiel, weil man schnell abrutscht, dann irgendwelche Klischees abzudriften. Deswegen ein Beispiel, in dem es noch ein bisschen klarer wird, warum dann dieses wer nutzt wie davon. Eine Plattform, in der, also nehmen wir eine Social Media Plattform, in der es halt Menschen gibt, die halt das tun, was auf Social Media so getan wird. Und eine zweite Gruppe, die viele nicht auf den Schirm haben, Leute, die dort beispielsweise Anzeigen schalten für Produkte, die sie verkaufen wollen. Divide and Conquer. Wer muss nichts für Facebook erstmal bezahlen? Facebook und Co. Das sind die halt, die diese soziale Netzwerk einfach nutzen, um dort miteinander verbunden zu sein und Co. Dann gibt es die Gegenseite, diejenigen, die sie erreichen wollen, weil die möchten, dass die Werbung gelesen wird. Wie ist der Effekt von den Leuten auf Facebook und anderen sozialen Medien hin zu den Werbetreibenden? Ja, die Werbetreibenden haben sehr großes Interesse daran, diese zu erreichen. Also es ist ein großer indirekter Netzwerkeffekt von den Leuten, die dort als Nutzer so einer sozialen, so einer Social-Media-Plattform unterwegs sind, zu den Werbetreibenden. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wen erreicht man? Dann sind auch die Richtigen da. Das ist dann halt auch noch mit drin, aber machen wir es nicht zu kompliziert. Sprich, da ist ein großer Nutzen, ein großes Interesse, die zu erreichen. Wie ist das umgekehrt? Wie viel habe ich davon als jemand auf einer Social-Media-Plattform, dass ich Werbung sehe? Im besten Fall ist sie unterhaltsam, im besten Fall ist sie informativ, im besten Fall ist genau das, was ich gerade kaufen möchte, im schlechtesten Fall ist es negativ. Das heißt, erstmal kann man davon ausgehen, dass im Durchschnitt Werbung als störend angesehen wird. Das heißt, der Effekt, der Netzwerkeffekt, indirekte Netzwerkeffekt von Menschen auf der Social-Media-Plattform zu den Werbetreibenden ist groß. Der von Werbetreibenden zu den Menschen, die dann auf der Social-Media-Plattform sind, ist vergleichsweise kleiner bis negativ. Und danach richtet sich das. Deswegen ist es so, dass dort die die kostenlose Nutzung von solchen Social-Media-Plattformen üblich ist. Und die Gegenseite muss halt zahlen. Das ist relativ banal.
Das sind jetzt auch sehr gute Beispiele aus dem B2C-Kontext. Jetzt nochmal zurück zu Develop. Wie habt ihr denn das bei euch gemacht? Wer ist denn jetzt sozusagen der die Sache subventioniert? Ist es der App-Developer oder ist es der Endanwender von der Plattform?
Ja, das ist so ein bisschen über Theorie sprechen und Theorie in die Praxis dann umzusetzen, weil das, was man dann, wenn man in der Praxis wirklich ist, macht, man muss Annahmen treffen. Und die Annahmen, die wir so haben, das ist so ein Stück weit, wir orientieren uns halt auch mit am Markt, in der Hoffnung, dass das Große auch hinbekommen haben und so ein Stück weit auch einfach, weil die Referenz ja dann gesetzt ist, ne? Was Große machen, man kann da teilweise nicht so komplett von abweichen. Es gibt so für mich so eine Daumenregel. Wer hat den größten Nutzen davon von so einer Plattform? Es sind in der dass die Gegenseite erreichen. Das sind in der Regel die, die ihre Existenz darum herum aufbauen. Also sprich die Anbieter, sowohl unsere Partner als auch unsere App-Builder haben natürlich ein sehr großes Interesse daran, bis zu unseren Kunden zu kommen. Wir auch, aber es ist vor allem auch so, die wollen dort auch hinkommen und die bezahlen am Ende die Party. Braucht man ja auch nicht irgendwie schönreden. Unsere Kunden, die haben auch große Vorteile dadurch, dass wir den Plattformansatz verfolgen. Aber dadurch, dass wir es im Hinterkopf behalten, wissen wir ja auch, dass wir jetzt nicht irgendwie die Hürde besonders hoch machen müssen in monetärer Sicht, beispielsweise mit unseren eigenen Produkten, die häufig als Vehikel ja auch dienen für andere App-Builder, um es dann den Leben schwer zu machen, die zu erreichen. Weil wir einfach wissen, es sind halt mehrere Monetarisierungsströme, die dann dort mit drin sind. Also wir verdienen über den Verkauf unserer eigenen Software, aber wir verdienen dann auch noch im Cross- und After-Selling mit den Sachen von den App-Bildern und wir kriegen auch noch anteilig was davon, wenn unsere Vertriebspartner unterwegs sind.
Ihr habt ja da sicherlich auch diskutiert, wir hätten ja unsere eigenen Services kostenlos anbieten können. Sage ich mal so, diese strikte oder krasse Umsetzung dann. Unsere eigenen Sachen komplett kostenlos, damit eine komplett einfache Wertversprechen. Du kriegst hier ganz viel für ganz wenig Geld, gar kein Geld, aber ganz viel Mehrwerte noch über die App-Bilder und die Zusatzprodukte. Das habt ihr ja nicht gemacht. War das, weil ihr sagt, wir kriegen dann natürlich dann später den Preis nicht wieder gerechtfertigt? Also wenn man dann sagt, okay, wir sind jetzt 5 Jahre am Markt und würden jetzt von kostenlos auf eine Gebühr gehen für unsere eigenen Services, dann ist es schwer durchsetzbar? Oder was waren da eure Überlegungen, das nicht so zu tun?
Ja. Das ist eigentlich recht einfach begründet. Es wäre nämlich eine sehr extreme Wette gewesen, das zu machen. Wir würden ja darauf wetten, dass das sich insofern dann positiv auswirkt, dass wir so in the long run nachher besser dastehen, als würden wir jetzt standalone unsere Software weiterverkaufen. Wir sind ja auch noch immer eine junge Plattform. Also 2018 gestartet, 2019 so die ersten Erfolge und das ist für eine Plattform ja immer noch vergleichsweise jung. Wir hätten das natürlich umstellen können, aber es ist ganz einfach. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus dem Münsterland. Wir sind nicht irgendwie über Risikokapitalgeber finanziert, die diese Wette dann im Zweifel auch mitgehen und befeuern, sondern wir sind dann dort, ja, das, was man so als bodenständig bezeichnen würde, ein inhabergeführtes Unternehmen, auch wenn es jetzt einen Generationswechsel so ein Stück weit gibt bei Develop, aber immer noch ein Familienunternehmen aus dem Münsterland, das dann halt auch so wirtschaften muss, dass es sich selbst trägt. Und wir hatten jetzt keine Ambition zu sagen, wir machen jetzt eine Plattformstrategie, versuchen über irgendwelche Wege enorm viel Geld aufzunehmen, um dann eine gewisse Phase zwischenzufinanzieren auf die Wette, dass sich das dann langfristig rentiert. Ne, das ist so die Überlegung, die dann einfach ganz nüchtern angestellt werden musste. Aber natürlich im Kleinen hat das trotzdem auch Auswirkungen, dass wir dort dieses Plattformansatz haben. Ne? Also wer weiß, kann man immer schwer sagen, aber wer weiß, wo wir ja auch preislich stünden, wenn wir jetzt den Plattformansatz nicht verfolgen würden. Und das ist dann eher so die Überlegung auch.
Ich hätte sogar noch gesagt, vielleicht spielt auch das Thema wieder Vertrauen eine Rolle. Hat man ja schon mal anfangs gesagt, Vertrauen ist halt ein ganz wichtiger Faktor im B2B-Geschäft. Und da spielt auch sehr oft die Wahrnehmung eine Rolle. Und wenn ich jetzt sage, oh, das ist ein kostenloses Angebot, dann sagt die andere, naja, das kann ja nichts wert sein. Da entsteht ganz viel Skepsis. Und wenn man aber sagt, nee, das hat seinen Preis, ist ja auch was Gutes, dann ist die andere Seite natürlich auch eher bereit, das ganze Angebot auch mit anzunehmen, weil sie versteht, da ist...
Das absolut auch. Also absolut auch. Ne? Wir haben ein eigenes Angebot. Wir sind davon überzeugt, dass das sehr großen Mehrwert bei unseren Kunden stiftet. Und das wird uns auch bestätigt vom Markt und von unseren Kunden, dass es so ist. Und das kommt auf jeden Fall auch noch mit rein. Und dann hat es ja natürlich auch noch was damit zu tun, dass es ja auch für unsere App-Bilder nicht egal ist, welche Kunden wir haben, wenn es da alles nur die Pfennigfuchser sind, die halt was Kostenloses abgreifen wollen und dann halt nachher vielleicht auch bei den App-Bildern kein Cent eigentlich lassen wollen oder sehr schwierig. Auch das ist natürlich so ein Stück weit ja auch nicht das Netzwerk, an den sie ran möchten, sondern das sind halt die Unternehmen, mit denen man ja auch langfristig und partnerschaftlich auch zusammenarbeiten möchte.
Ich muss so ein bisschen auf die Zeit schauen mit unserem Podcast, aber du bist ja ein absoluter Experte. Du hast ja das Thema Pricing und Co. studiert. Du lebst es in der Praxis. Jetzt mal so nach vorn geschaut, was man so, du beobachtest ja auch den Markt, was da so alles passiert. Gerade so im B2B, siehst du da bestimmte Trends, was jetzt so Monetarisierungsstrategien betrifft, Pricing-Strategien? Siehst du da etwas, wo man sagt, das hat sich so etabliert? Auf der anderen Seite sieht man auch schon gewisse Trends, was in den nächsten 5 Jahren vielleicht relevant sein wird. Oder sagst du, nee, das, was jetzt so ist, das wird eigentlich auch so weiterlaufen. Also wie siehst du da so die Zukunft im B2B-Pricing-Monetarisierung?
Ja, es gibt eine gewisse Fahrtabhängigkeit, glaube ich. Das, was man jetzt erstmal eingeschlagen hat, das direkt wieder zurückzudrehen, ist ja auch nicht ganz einfach. Wir mussten ja auch viel lernen. Wir sind mal gestartet, wir haben ja nicht nur einen Plattformansatz dann verfolgt, sondern haben halt auch den Wandel gemacht von einem Anbieter, der primär On-Premises-Software verkauft, also lokale Installationen, Software-Lizenzen, sowas, also Kaufgeschäft, hin zu Software-as-a-Service mit Cloud-Subscriptions. Und auch dort mussten wir auch für uns eine ganze Menge lernen, was dann natürlich auch übertragen wird, dann halt auch auf unsere Plattform. Aber beispielsweise war ursprünglich mal so eine Annahme, dass wir dort kurze Verträge haben und Pay-Per-Use. Das, was halt in unserem Kontext auch sehr viel funktioniert und was man ja auch aus dem Cloud-Kontext auch vielfach kennt aus dem Privatumfeld. Und nein, kann man eigentlich nicht so überrascht sein, aber das ist halt nicht unbedingt das, womit wir die besten Erfahrungen am Markt gemacht haben, weil wir dann gerade genau diese Strukturen haben. Es gibt halt Einkäufer, es gibt Budget-Themenstellungen, die dann halt auch an sowas wie einem Jahr dann auch geknüpft sind oder ein Geschäftsjahr geknüpft sind. Und da ist es dann halt auch sowas wie ein Kontingent zu verkaufen. Selbst wenn man es nicht komplett ausreizt, ist dann etwas, was in so einem B2B-Kontext besser funktioniert als ein leicht auch schwierig zugreifendes ein Pay-Per-Use-Ansatz, der an sich ja fair ist. Man zahlt nur das, was man halt auch wirklich macht, aber es ist vielleicht auch unsicher. Und diese Unsicherheit ist etwas, was dazu geführt hat, dass wir dort von Pay-Per-Use größtenteils auch wieder weggegangen sind. Gar nicht unbedingt, weil wir wollten, sondern weil es halt auch für unsere Kunden dann das war, was sie wollten. Ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht, dass sich das groß ändert. Es gibt junge Startups auch auf dem Markt, die das anders machen, die das auch anders leben und damit auch erfolgreich sind, auch im B2B-Kontext, aber in der Breite sehe ich das noch nicht. Einfach weil die Strukturen, wie werden Deals gemacht, Einbezug von Einkäufer, viele unterschiedliche Fachabteilungen, Budget-Themenstellungen und Co., glaube ich nicht so richtig dran, dass sich zumindest im deutschsprachigen Raum großartig jetzt ändern wird.
Nee, das kann ich auch nur unterstreichen. Das ist halt das Geschäftsgebaren in dem Sinne, dass man auch eine gewisse Planungssicherheit haben möchte. Ne? Das heißt, die Unternehmen wollen ja, die haben jetzt ein Budget, die haben jetzt einen Preis verhandelt und das muss halt, das passt halt dann da rein. Und mit Pay-per-Use zum Beispiel, dann habe ich ja eher eine Unsicherheit. Es kann natürlich weniger sein, es könnte natürlich aber auch viel mehr sein. Und diese Unsicherheit, die mag man da nicht. Und deshalb, wenn ich mehr Planungssicherheit habe, umso besser.
Genau, ich nutze einfach mal die Chance. Ihr sprecht ja dann noch mit sehr viel mehr anderen Plattformen, als ich es tue. Vielleicht einfach mal dann in die Gegenrichtung. Was wären denn so Pricing- und Monetarisierungstrends, die ihr im Kommen seht, die ich mir unbedingt angucken müsste?
Ja, also wir sehen ganz stark das Thema so hybride Modelle, ähnlich wie bei euch, ganz stark im B2B-Kontext. Und zwar, wir sagen ja immer, eine Plattform bringt Wert auf drei Ebenen. Auf dem Engagement-Layer, wo sie halt die unterschiedlichsten Parteien zusammenbringt. Da steckt sehr oft eine Transaktionsgebühr dahinter. Auf der zweiten Ebene, wir nennen das Intelligence-Layer, wo man wirklich dann Mehrwerte durch Daten generiert. Das ist eher so dieses Software-as-a-Service-Thema, wo ich dann auch entsprechend Subscription-Modelle habe, Abo-Modelle habe. Und ich habe noch eine dritte Ebene, so das Infrastrukturebene, wo ich auf dieser Infrastruktur, das kann physische, das kann aber auch digitale Infrastruktur sein. Aber da habe ich dann schon wieder eher Modelle, auch Pay-per-Use zum Beispiel im Cloud-Kontext. Und wir sehen sehr stark im B2B-Kontext immer diese hybriden Modelle. Es gibt kaum Plattformen, die rein auf Transaktionsgebühr überleben. Es gibt auch kaum, die wirklich nur mit einem Subscription-Modell überleben, sondern es muss immer ein Hybrid sein und das, da ergibt sich auch dieser Kontext. Es ist ein Marketplace-enabled SaaS-Modell oder ein SaaS-enabled Marketplace-Modell, je nachdem, wo das Thema mehr drin steckt, also der Umsatz größer drin ist in der Transaktion oder im SaaS-Kontext, aber immer dieses hybride Modell, weil man es anders nicht hinbekommt. Und jetzt ist natürlich noch die spannende Frage, wie kriege ich das Thema Infrastruktur da noch rein? Weil wenn ich langfristig als Plattform erfolgreich sein will, dann muss ich auf allen drei Ebenen unterwegs sein und dann entsprechende Cloud-Sachen anbieten oder ich biete einen gewissen, sag ich mal, so eine Art Betriebssystem für die Branche an. Und das ist halt dann nochmal spannend, das irgendwie mit aufzuziehen.
Es beruhigt mich ja so ein Stück weit, dass da jetzt nichts gekommen ist, was mich so ganz kalt erwischt hätte und dem ich noch gar nicht gehört habe.
Ja, was auch noch ganz spannend ist wirklich dieses Peer-to-Peer-Thema. Aber da versuchen sich einige dran, gerade mit dem Thema Dezentralisierung, direkte Vermittlung, direkte Peer-to-Peer-Aktionen. Aber ich glaube, das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Wir haben auch gerade mal bei dem Thema Datenmarktplätzen sowas gehabt, wo man eine direkte Peer-to-Peer-Datentransfer und auch Transaktionen hat und so weiter. Aber so richtig durchstarten tut das alles noch nicht. Und ich glaube, es liegt tatsächlich, wie du es gerade auch gesagt hast, noch an diesen ja ganz klassischen Unternehmensstrukturen und ganz klassischen Unternehmensverwaltungsprozessen, Budget, Planungssicherheit und Co., da malen die Mühlen noch sehr, sehr langsam. Ein bisschen auf die Uhr zu schauen, Jens, das hat uns super viele spannende Einblicke gegeben, wie ihr das Ganze macht, was aber auch so für Strategien da sind, wie man das Ganze natürlich auch für sich übersetzt in die Praxis, so ein paar Richtlinien, ein paar Hinweise, wie könnte man das umsetzen. Super, super spannend. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder in der Zukunft und setzen das ganze Gespräch fort. Ist natürlich auch spannend zu sehen, wie das erfolgreich bei euch läuft. Ihr hast ja gesagt, 2018 gestartet. Typischerweise braucht eine Plattform immer so 5 Jahre, bis sie richtig durchstartet und profitabel wird. Da bin ich mal gespannt, wie das bei euch so weitergeht. Ihr seid ja jetzt in diesem 5. Jahr dann quasi. Und also ganz lieben Dank für die Teilnahme und die tollen Einblicke. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, entweder hier im Podcast oder auch persönlich bei den Plattformmachertagen beispielsweise. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch einiges gebracht.
Kann ich nur erwidern, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich spreche ja auch nicht mehr täglich über solche Themen und das ist ja auch nicht alles mein täglich Brot bei Develop. Deswegen auch ganz spannend, dort einfach nochmal wieder ins Gespräch auch zu kommen. Und das auch als Aufruf, wer sich damit beschäftigen möchte. Meine Kontaktdaten findet man im Internet.
Das wollte ich gerade noch sagen. Mehr wissen möchte und da vielleicht noch tiefer eingehen möchte, soll sich am besten beim Jens direkt melden, per LinkedIn vielleicht. Da kann man am besten die Connections aufbauen. Bevor ich es noch vergesse, ja Jens, du hast ja ganz viel gelernt in den letzten Jahren. Gibt es denn da noch vielleicht so einen abschließenden Advice von dir für unsere Zuhörer, wo du sagst, das ist nochmal so ein Key Learning, das habe ich selber mitgenommen und hätte ich das vielleicht früher gewusst, oder so einen kleinen Rat für unsere Zuhörer?
Ja. Ja, es gibt so viele Klassiker, so Richtung einfach mal machen, würde ich auch alles unterschreiben, aber deswegen auch aufgrund des Themas und der Frage, wo ich herkomme, mal vielleicht so etwas, was auch im Startup-Bereich so ein bisschen verpönt manchmal erscheint. Man kann sich gerne auch mal mit den theoretischen Grundlagen beschäftigen. Man darf es auf keinen Fall übertreiben, weil sonst ist man nachher in so ein Kaninchenloch gefallen und kommt da vielleicht nicht mehr raus oder kommt aus dem Lesen auch nicht mehr raus. Das ist ja enorm viel, was man auch machen kann. Aber auch wenn diese theoretischen Sachen, die man so findet, also wirklich in der Grundlagentheorie, unvollständig sind, man kriegt zum Beispiel diese Vertragsstrukturen dort in diesen Pricing-Modellen, findet man sehr selten. Was es aber macht, ist, es hilft enorm, zumindest hat es mir enorm geholfen, die Gedanken zu sortieren und vor allem diese Überlegung, wie hängen diese einzelnen Gruppen miteinander zusammen. Das kann man nämlich über das Pricing und wenn man es verstanden hat, wie dann diese Einflussfaktoren, die dann in der Theorie betrachtet werden, Einfluss haben auf die richtige Pricing-Struktur oder die Aufteilung der Preise auf die einzelnen Seiten, dann kann man dafür enorm viel für sich rausziehen, um so ein sehr gutes Bauchgefühl dafür zu bekommen, wer ist eigentlich gerade in dieser Gesamtsituation inwieweit involviert. Also wie sind die Netzwerkeffekte, das lässt sich nicht eins zu eins übertragen, das in der Realität zu bekommen, ist ein sehr herausforderndes empirisches Problem, dass wir das, wie wir bei Develop noch nicht mal versucht haben, wirklich ernsthaft anzugehen, weil allein die Daten sind halt sehr schwierig zu bekommen. Aber es sortiert einfach sehr viel dann auch im Kopf, um diese Strukturen dann auch zu greifen.
Ja, und ich fand es spannend, dieses Simulationsspiel. Vielleicht kannst du das nochmal kurz nennen, wie das hieß. Ja, und das, wir können es ja auch danach mal verlinken.
Genau, beliebige Suchmaschine kann man sich wählen. Und wenn man dann dort nach dem MIT Platform Wars, also der Plattformkrieg auf Deutsch, sucht, dann findet man das.
Perfekt, perfekt. Dann wir verlinken es auch nochmal. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht, da auch ein bisschen rumzuspielen und da mal seine eigenen Annahmen und Vorstellungen, wie man das gestalten sollte, mal zu testen. Ob das natürlich dann am Ende in der Praxis genauso funktioniert, ist immer eine andere Frage, aber zumindest kann man da mal ein paar Ansätze für sich durchsimulieren.
Ja, dafür ist es auch gedacht, mal so eine Fingerübung, um eine Intuition für bestimmte Themenstellungen in dem Kontext dann zu bekommen. Nicht mehr und nicht weniger.
Genau. Jens, ganz lieben Dank nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, hoffentlich hört und sieht man sich bald mal wieder.
Ganz bestimmt werden wir uns wiedersehen, in welchem Rahmen auch immer.